Bilder, wo es heißt, finde den Unterschied. Ja. Wo man so zwei Bilder vor sich hat und man hat das Gefühl, es ist eigentlich das Gleiche. Und wenn man genauer hinschaut, da sieht man hier und da und dort noch einen kleinen Unterschied. Ganz ähnlich geht es mir mit den beiden Texten, die ich Ihnen für heute mitgebracht habe. Sind zwei Texte über das Volk Israel auf seiner Wanderung durch die Wüste. Und man hat so das Gefühl, da hat der Schreiber vom vierten Buch Mose irgendwie beim zweiten Buch Mose abgeschrieben. Ja. Ich lese Ihnen die mal hintereinander vor, dann können Sie sich selber ein Bild machen. Genau, es ist, man sieht kaum noch was von mir. Ne? Ich mache das auch ein bisschen runter. Das geht besser, genau. Der erste Text ist in 2. Mose 17. Da steht Folgendes. Auf den Befehl des Herrn hin verließen die Israeliten die Wüste Sin und zogen von Lagerplatz zu Lagerplatz. Schließlich schlugen sie ihr Lager in Rephidim auf. Dort aber gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Warum macht ihr mir Vorwürfe? Entgegnete Mose. Und warum fordert ihr den Herrn heraus? Die Israeliten aber waren sehr durstig und sie beklagten sich bei Mose. Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt? Etwa damit wir unsere Kinder und unser Vieh verdursten? Da schrie Mose zum Herrn. Was soll ich nur mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr entgegnete Mose, geh mit einigen führenden Männern der Israeliten vor dem Volk her. Nimm deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, mit. Ich werde auf einen Felsen am Horeb vor dich treten. Schlag auf den Felsen. Dann wird Wasser herausströmen und das Volk wird trinken können. Und Mose tat es vor den Augen der führenden Männer Israels. Mose nannte den Ort Massa und Meriba, wegen der Vorwürfe der Israeliten. Sie hatten den Herrn herausgefordert, indem sie fragten, ist der Herr bei uns oder nicht? Soweit also mal diese Geschichte von 2. Mose. Und jetzt lese ich Ihnen die von 4. Mose vor. Und Sie werden so ein paar Parallelen finden. Im ersten Monat kam die ganze Gemeinschaft der Israeliten in die Wüste Zin und schlug das Lager bei Kadesh auf. In Kadesh gab es kein Trinkwasser, deshalb versammelten sich die Israeliten aufgebracht bei Mose und Aaron und machten Mose Vorwürfe. Wären wir doch nur zusammen mit unseren Landsleuten gestorben, als der Herr sie umkommen ließ. Hast du uns, das Volk des Herrn, in diese Wüste geführt, damit wir hier mit unserem Vieh sterben? Warum hast du uns aus Ägypten geführt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier gibt es weder Getreide noch Feigen, Trauben, Granatäpfel oder Trinkwasser. Mose und Aaron gingen von dem Menschenauflauf weg zum Eingang des Zeltes Gottes und warfen sich dort zu Boden. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn und der Herr sprach zu Mose, nimm den Stab und ruf gemeinsam mit deinem Bruder Aaron die ganze Gemeinschaft zusammen. Redet dann vor den Augen der Israeliten mit dem Felsen dort, dann wird Wasser aus ihm fließen. Du wirst Wasser aus dem Felsen quellen lassen und allen Menschen und ihrem Vieh Trinkwasser geben. Da holte Mose den Stab aus dem Heiligtum, wie der Herr ihm aufgetragen hatte. Anschließend ließen er und Aaron das Volk vor dem Felsen zusammenkommen. Hört zu, ihr Widerspenstigen, rief Mose. Was meint ihr? Werden wir euch Wasser aus diesem Felsen quellen lassen? Und Mose holte aus und schlug zweimal mit dem Stab auf den Felsen. Da strömte Wasser heraus, sodass alle Israeliten und ihr Vieh genug zu trinken hatten. Der Herr aber sagte Mose und Aaron, weil ihr mir nicht vertraut habt und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht habt, sollt ihr mein Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde. Der Ort bekam den Namen Wasser von Meriba, weil die Israeliten hier dem Herrn Vorwürfe gemacht hatten und der Herr ihnen seine Heiligkeit zeigte. Soweit also einmal diese zwei Geschichten. Zwei Texte, die sich verblüffend ähnlich scheinen oder verblüffend ähnlich sind. Da gibt es viele Parallelen. Das Volk Israel zieht durch die Wüste. Es ist kein Wasser da und das Volk befürchtet zu verdursten. Es gibt einen Aufstand gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk hadert mit Mose und auch mit Gott. Und da kommen so Sätze wie, wir müssen sterben und ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und dann geht Mose beide Male zu Gott und bittet um Hilfe. Und Gott gibt Mose den Befehl, seinen Stock zu nehmen und zu einem Felsen zu gehen. Und beides Mal schlägt Mose auf den Felsen mit dem Stab und der Felsen gibt reichlich Wasser. Soweit also die großen Parallelen. Doch es gibt, wie bei diesen Bildern, kleine Details, die unterschiedlich sind und auf die es durchaus ankommt. So wissen wir, dass die erste Geschichte am Anfang der Wüstenwanderung des Volkes Israel spielt. Gerade sind sie in einem dramatischen Showdown vor der Armee des Pharaos durch das geteilte Rote Meer gezogen und haben miterlebt, dass die Streitwagen ihrer Sklaventreiber mit Mann und Maus untergegangen sind und dass sie gerettet wurden. Die zweite Geschichte spielt ungefähr 38 Jahre später. Wieder vor einem entscheidenden Schritt, denn wenn wir in 4. Mose weiterlesen, dann sehen wir, dass das Volk wenig später ins gelobte Land einziehen wird. Und wie so oft, sie haben eine lange Wüstenwanderung hinter sich und die Erinnerung an dieses Sklavenland Ägypten ist mittlerweile etwas verklärt. Das merken wir daran, dass es nicht nur um Wasser geht, sondern um Feigen und alles Mögliche, was sie da meinen, was es in Ägypten gab. Wird in blühenden Farben geschildert. Und auch wenn man hinschaut, ist der Befehl, den Gott an Mose gibt, ein anderer. Nur in Detail, aber in einem wichtigen Detail. Beim ersten Mal soll Mose auf den Felsen schlagen mit seinem Stock. Beim zweiten Mal sagt Gott, dass er mit ihm reden soll. Doch Mose verliert die Beherrschung und wendet das alte Rezept an. Es hat ja schon beim ersten Mal gut funktioniert. Und er schlägt nicht nur einmal gegen den Felsen, sondern gleich zweimal. Doppelt hält besser. Auch die Haltung von Mose gegenüber dem Volk ist eine andere, wenn wir genau hinschauen. Er beschimpft sie, ihr Widerspenstigen. Ja, was soll ich denn noch alles tun? Er hat kein wirkliches Verständnis für ihre Not. Er weist sie zurück. Und dann, ein ganz wichtiger Punkt, macht Mose sich selber groß. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Er sagt, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen quellen lassen? Statt auf Gott und sein Wirken hinzuweisen, beansprucht er die Versorgung des Volkes für sich. Schön wird jetzt mancher vielleicht von Ihnen denken, total interessant, aber was soll ich jetzt damit anfangen, dass Mose auf den Felsen geschlagen hat, statt dass er mit ihm geredet hat, was hat das mit mir zu tun? Ja. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, liebe Brüder, vergesst nicht, was vor langer Zeit unsere Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Gott ging ihnen in einer Wolke voran und führte sie sicher durchs Meer. Alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte. Und sie tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Alle diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. So ist die Geschichte Israels, diese Wüstenwanderung, diese Reise mit Gott und in das neue Land hinein ein Sinnbild für uns und nicht nur eine Geschichte von ein paar Nomaden, die Durst haben. Durst, das, also ein physischer Durst, das ist etwas, was wir in unseren Breitengraden kaum kennen. Ja. Ich glaube, jeder, der schon mal wirklich Durst gelitten hat, weiß, wie quälend das ist. Wir kennen auch Durst, aber meist einen anderen Durst. Einen Durst nach Leben, nach Freude, vielleicht nach Erfüllung, nach Sinn. Und auch dieser Durst kann, wenn er nicht gestillt wird, sehr quälend sein. Wo finden wir etwas, was unseren Durst löscht? Ich liebe es so, in einem Jahr immer wieder die Jahreslosung von verschiedenen Seiten aus zu betrachten. Weil ich denke, dann versteht man sie immer tiefer. Und Sie haben sicherlich gehört, dass die Jahreslosung 2018 heißt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Paulus gibt uns hier einen entscheidenden Hinweis. Er sagt, Christus ist der Fels. Das Bild vom Felsen, vom Eckstein, den Gott irgendwie in seinen Heilsplan einbaut, obwohl er von den Bauleuten schon weggeschmissen wurde, ein Bild, was uns im Alten Testament immer wieder begegnet. Und Jesus nimmt dieses Bild vom wasserspendenden Felsen auf und er bezieht ihn auf sich. Wir kennen alle die Geschichte von der Begegnung von Jesus mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Und da sagt Jesus, wenn die Menschen dieses Wasser aus diesem Brunnen getrunken haben, werden sie nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben quillt. Und dann am Ende seiner Wirkungszeit, da ist er in Jerusalem auf dem Laubhüttenfest, was ein Fest ist, was an den Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnert, glaube ich auch kein Zufall. Da tritt er auf wie ein Marktschreier und ruft den Pilgern Folgendes zu. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und mit dem lebendigen Wasser meinte Jesus den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Wir haben bald Pfingsten, von daher ist das auch eine Predigt, die so ein bisschen auf Pfingsten vorbereitet. Jesus sagt, ich bin der Fels, aus mir strömt dieses lebendige, lebendig machende, durststillende Wasser. Mein Geist ist dieses Wasser. Ich möchte mich verschenken. Ich will euren Durst stillen. Ich will euch sogar so viel geben, dass ihr selber überströmt. Schluss mit durstig. Aber vielleicht denken wir dann innerlich, warum bin ich dann immer noch so durstig? Manchmal singen wir ja Lieder wie Jesus, du allein bist genug. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Du bist alles für mich. Und dann schleicht sich vielleicht beim Singen der Gedanke ein, stimmt das denn? Habe ich denn genug daran, Jesus zu haben? Oder leide ich nicht in gewisser Hinsicht immer noch unter diesem Durst nach Leben? Lassen Sie uns nochmal zu den Israeliten zurückgehen. Das Volk war aus purer Not aus der Sklaverei geflohen. Dort wurden sie unterdrückt, ihre Lebenskraft wurde ausgesaugt. Sie hatten keine Freiheit erlebt, sondern Gewalt und Unterdrückung. Wofür steht für uns heute Ägypten? Ich glaube, es ist das Land der Sklaverei. Aber sind wir Sklaven? Oder waren wir welche? Die Bibel sagt, dass wir in einer gefallenen Welt leben. In einer Welt, die von Gott weggefallen ist. Dass der Grundzustand des Menschen in dieser Welt eben nicht Freiheit ist, sondern Sklaverei. Eine Sklaverei, die an die Sünde gekettet ist. Jeder, der mit Süchten zu kämpfen hat, weiß, wie das ist. Jesus sagt einmal, Ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Doch wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Ich glaube, das ist Ägypten, dieser Zustand dieser Welt, der Zustand der Menschheit. Sünde, das ist jetzt nicht ein moralisches Fehlverhalten, sondern es geht darum, dass wir das Ziel verfehlen, dass wir an der eigentlichen Realität vorbeileben, an der Realität Gottes. Und durch den Heiligen Geist ist unser Geist, der vorher tot war und Gott gar nicht wahrnehmen konnte, lebendig geworden. Wir können etwas wahrnehmen, weil er sich uns offenbart und etwas von der Realität Gottes mitbekommen. Wir bekommen Anteil an seiner Gegenwart. Wir können sein Wirken in unserem Leben erleben. Im Roten Meer waren die Sklaventreiber der Ägypter, der Israeliten umgekommen, während die Israeliten unbeschadet auf die andere Seite gekommen sind. Und so sind auch wir durch das Tod und Auferstehung Jesu auf die andere Seite gekommen, in die Freiheit gekommen, durch das Kreuz. Die Tyrannen unserer Seele sind besiegt. Das ist das, was wir an Karfreitag und an Ostern feiern. Paulus sagt, wir sind mit Christus gekreuzigt. Und so muss dieser Felsen am Anfang der Reise geschlagen werden. So wie Christus ans Kreuz geschlagen wurde. Er wurde für uns geschlagen, damit wir Leben haben. Und durch seinen Tod sind wir errettet und wir bekommen dieses lebendige Wasser, nämlich den Geist Gottes, der unseren Geist lebendig macht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dann aber auch den Schritt weitergehen. Denn wofür sind wir freigemacht worden? Für die Israeliten bedeutete diese Befreiung aus Ägypten nicht, dass Gott gesagt hat, ja, für euch habe ich die Wüste vorgesehen. Sondern er wollte sie in das Land Kanaan führen, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Das war von Anfang an sein Plan. Als er Mose beauftragt, das Volk Israel in die Freiheit zu führen, schon da sagt er ihm, ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes neues Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das war ihre Bestimmung. Der Einzug nach Kanaan sollte nicht irgendwann einmal passieren, nach 40 Jahren oder mehr, sondern eigentlich unmittelbar, nachdem sie das erlebt hatten, dass der Felsen geschlagen wurde und dass sie ihren Durst stillen konnten. Das ist, wie Gott uns heute schon aus seiner Fülle leben lassen will, aus seinem Sieg und aus seiner Auferstehungskraft. Kanaan, das ist nicht nur ein Bild für die Zukunft, irgendwann mal im Himmel, sondern ein Bild für das Leben jetzt und hier. Israel lebte 40 Jahre lang in selbstgewählter Armut. Sie hätten nach knapp 2 Jahren einziehen können in das versprochene Land, aber sie lassen sich 40 Jahre lang regieren von der Angst vor einem unsichtbaren Feind, der eigentlich schon längst mit Mann und Maus im Roten Meer versunken ist. Und so werden sie um den Segen des Glaubens für eine ganze Generation betrogen. Gott hatte Kanaan für Israel bereit. Aber sie blieben in der Wüste und träumten von Ägypten. So haben wir, als wir Christus angenommen haben, in ihm die Fülle bekommen. Aber oft leben wir irgendwie ein Leben, als wäre Gott gar nicht da. Es gibt 3 Lebensarten: Ägypten, die Wüste und Kanaan. Wo lebst du? wenn Christsein für sie langweilig, anstrengend, Pflichterfüllung ist. Und das bekomme ich als Seelsorgerin immer, immer wieder auch mit, wie das Druck erzeugen kann. Dann haben wir noch nicht das in Besitz genommen, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Wenn wir eben nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes leben, dann sind die Verheißungen der Bibel tote Buchstaben. Sie sind im besten Fall langweilig. Im schlimmsten Fall erzeugen sie Druck. Die beiden Geschichten liegen, wie gesagt, 38 Jahre auseinander und doch gleichen sich die Situationen total. Ja, Mose hatte die Israeliten aus Ägypten herausgeführt, aber er hatte sie nicht in das Neue hineinführen können. Er hatte sie nur in der Wüste von Sin nach Zin gebracht. Alles andere war gleich geblieben. Und das Volk kann nur sagen, ein schrecklicher Ort, furchtbar, hier wollen wir nicht mehr sein. Wenn wir geistlich noch in der Wüste unterwegs sind, dann ist die Zusage Gottes von seiner Auferstehungskraft, von seinem Sieg, Theorie ohne Praxis, Idee ohne Wirklichkeit. In Sinn soll Mose gegen den Fels schlagen. Wie gesagt, ein Bild für den Gekreuzigten. In Zin aber soll Mose mit dem Felsen reden und er wird sein Wasser geben. Das ist das Bild für den auferstandenen Jesus. Mose sollte den Felsen nicht nochmal schlagen und wir sollen den Lebenden nicht bei den Toten suchen. Mose sollte das Wasser nicht holen, sondern empfangen. Wie oft kennen wir Christus, wo wir sagen, er ist unseres Todes tot. Aber kennen wir ihn wirklich als unseres Lebens Leben? Paulus sagt das im Kolosserbrief so: Wenn ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Paulus sagt hier, dass wir so mit Jesus leben sollen, wie wir ihn angenommen haben. Wie haben wir ihn denn angenommen? Im Glauben, als empfangende Beschenkte. War das schwierig? Nein, eigentlich nicht. Sondern es ist nur sich beschenken lassen, obwohl das manchmal auch recht schwierig sein kann, das anzunehmen, sich zu beschenken, Empfangende, Begnadete zu sein. Und wir dürfen nicht nur daran denken, wovon wir befreit sind, sondern wofür. Thomas sagt, rechne in Demut damit, dass er in dir lebt, so wie du in Demut damit gerechnet hast, dass er für dich starb. Er gibt dir keine Kraft, er ist deine Kraft. Er gibt dir keinen Sieg, er ist dein Sieg. Was kann das praktisch bedeuten? Ich glaube, wir dürfen mit den Zusagen Gottes rechnen. Das heißt zum Beispiel, dass wir nicht um das bitten, was er uns längst zugesagt hat. Ich weiß das von mir selber auch, dass wir zum Beispiel oft darum bitten, dass Gott uns begleitet oder dass er da ist. Das ist aber seine Zusage. Er hat uns das längst zugesagt, dass er jeden Moment unseres Lebens bei uns ist. Darum müssen wir gar nicht bitten. Das ist eine Realität, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Merken Sie den Unterschied? Oft sind wir so in dem, ach bitte mach doch, wo Gott sagt, hallo, greif doch bitte zu. Oder wir leben aus alten Lügen, aus dem, was andere, was wir uns selbst immer wieder zusagen. Wo wir dann sagen, ich muss perfekt sein oder ich genüge nicht oder ich bin nicht liebenswert genug. Aber das ist Ägypten, das ist die Wüste. Gott sagt zu mir, ich bin seine geliebte, wertgeschätzte, wertvolle Tochter. Und dass ich mir beibringen lassen darf von seinem Geist, wie ich mit mir und wie andere mit mir als der Königstochter umzugehen haben. Aber aus was lebe ich denn? Gott will uns in diesem ganzen Prozess nicht nur an der Seite stehen und uns da durchhelfen. Er will die Leitung übernehmen. Als Josua endlich den Mut aufbringt zu sagen, jetzt geht's los, wir ziehen ein in dieses neue Land, da stehen bald Schlachten vor ihm. Und so ist das für uns auch, wenn wir anfangen zu sagen, ich will aus dem leben, was Gott mir zugesagt hat. Ich will, dass das Realität wird, dass ich nicht nur davon rede. Dann sind wir schnell in sehr herausfordernden Situationen, weil wir aus dem Alten heraus müssen und das ist oft auch Sicherheit. Ja. Und als er vor dieser Schlacht von Jericho steht, da erlebt Josua Folgendes. Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Und Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete dieser. Ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Ich glaube, Jesus will in diesen Herausforderungen, in den Schlachten, die wir zu schlagen haben, nicht nur an unserer Seite stehen. Er ist der Herr der Heerscharen. Er will die Leitung übernehmen. Sind wir bereit? Ich möchte noch ein Lied singen, was heißt Aus der Quelle.